Dieser Ostergottesdienst wird kein typischer sein, sag ich mal. Das, was hier gerade in dem letzten Lied von uns zu Schall wurde und hoffentlich in unserem Herzen verankert ist, dem möchte ich in meiner Predigt ein wenig nachspüren. Es ist keine typische Osterpredigt. Vier Gemälde und eine Zeichnung von Rembrandt van Rijn werden uns durch diesen Gottesdienst begleiten. Dieser Gottesdienst möchte also die morgen zu Ende gehende Kunstausstellung mit dem Leben Jesu, das in Kreuz und Auferstehung seinen Höhepunkt gefunden hat, verbinden. Und alle Bilder haben etwas mit diesem Gedanken, was Rudi schon sagte, Gott macht sich verletzlich zu tun. Zu Beginn einige paar Bemerkungen zu diesem berühmten niederländischen Maler. Rembrandt van Rijn lebte von 1606 bis 1669 und wird als der wichtigste niederländische Maler des 17. Jahrhunderts angesehen. Seine Werke fallen in eine Periode, die Historiker auch das holländische goldene Zeitalter nennen. Eine Zeit, in der die holländische Kultur, die holländische Wissenschaft, der Handel, der politische Einfluss ihren Höhepunkt erreichten. Nach anfänglich großen Erfolgen von Rembrandt lebte er ein wenig über seine Verhältnisse. Er war ein Sammler. Er sammelte alle möglichen Kunstgegenstände, Kostüme, seltene Sammlerstücke. Das war nicht gut für seine Kasse, das führte ihn in den Bankrott. Er musste sein Haus verkaufen und in eine sehr anspruchslosere Wohnung umziehen. Dieser heute so weltberühmte Maler verstarb wie so manche weltberühmte Maler verarmt. Er starb am 4. Oktober 1669 in Amsterdam und wurde am 8. Oktober in einem unbekannten Grab beigesetzt. Insgesamt produzierte Rembrandt etwa 350 Gemälde, 300 Radierungen und ca. 1000 Zeichnungen. Sein bestimmter Stil, dieses Hell-Dunkel, war seine besondere Art, Licht und Schatten einzusetzen und dadurch starke Kontraste zu erzeugen. Und sie machten seine Bilder zum einen sehr lebendig, aber auch dramatisch. Wir haben übrigens hier in der Kunstausstellung auch einen Rembrandt hängen. Wenn ihr nachher mal dran vorbeigeht, also alle die, die ihn noch nicht gesehen haben, da hinter der Kamera, wo Martin ist, hängt ein Bild. Es ist so eigentlich mit das berühmteste von Rembrandt. Es ist die Nachtwache. Also das Bild ist nicht das Original, muss ich dazu sagen. Sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwelche Schutzleute hier noch stehen. Also dieses Bild ist von einem Querummer gemalt, nämlich von Jürgen Kowalik, der hier immer mal wieder am Gemeindehaus vorbeigeht, wenn er zum Netto geht. Und er hat es mitbekommen, dass hier eine Kunstausstellung ist von Querum für Querum. Und dann hat er gesagt, ich habe da auch eins, das hat er mir schon mal vor einem Jahr gezeigt. Ich sage, bring her, das stellen wir mit aus. Also wer einen Rembrandt in Kopie sehen möchte, das Original steht im Rijksmuseum in Amsterdam, ist etwas größer. Es ist nämlich 3,36 Meter hoch und 4,37 Meter breit. Öl auf Leinwand. Rembrandt verwendete oft seine Familienmitglieder, wie seine erste Frau Saskia oder seinen Sohn Titus und seine zweite Frau Hendrike, als Modelle für biblische oder andere historische Figuren. Rembrandt hat eine große Anzahl von Bildern mit biblischen Motiven gemalt. Er war Protestant, allerdings wissen wir nicht viel über seinen persönlichen Glauben. Er hat zeitweise gute Beziehungen zu einem jüdischen Rabbi gehabt, wodurch er mit den Gesprächen oder durch die er mit den Gesprächen mit dem Rabbi einen guten Einblick in die Welt des Alten und auch des Neuen Testaments erfahren hat. Es geht in diesem Gottesdienst aber nicht um den Glauben von Rembrandt van Rijn. Aber eines steht fest, er hat großartige Werke voller Dramatik und Schönheit geschaffen, die berühren und die auch Menschen Jahrhunderte nach seinem Tod noch ansprechen. Was auffällt, ist, dass die dargestellten Szenen nicht aussehen, als würden sie jetzt zum Beispiel bei den Bildern um Jesus herum irgendwie im ersten Jahrhundert nach Christus sich darstellen, sondern sie sind tatsächlich mehr, als wenn sie ins 17. Jahrhundert hineinpassen, mit all der Umgebung. Das heißt, Rembrandt übersetzt die biblischen Geschichten in die Bildersprache seiner Zeit, als wären sie zu seiner Zeit geschehen. Damit will er sagen, diese Bilder sind heute noch aktuell. Die Geschichten sind heute noch aktuell und sie sind von einer Kraft, die jede Generation unterschiedlichen Zeitalters der Menschheitsgeschichte angesprochen hat. Und so bin ich überzeugt, dass auch uns heute in der Osterzeit, nachdem schon ein Viertel des 21. Jahrhunderts vergangen ist, ansprechen wird. Wir hören zu jedem Bild einen passenden Bibeltext und dann werde ich einige Gedanken zu dem Text und den Bildern weitergeben und dann auch immer noch einen kleinen Moment der Stille zur persönlichen Besinnung und Reflexion. Gott macht sich verletzlich. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die klassische Weihnachtsgeschichte. Ein Bild weiter. Die klassische Weihnachtsgeschichte, ganz kurz und bündig. Das Bild ist ausdrucksstark und kraftvoll. Allerdings kann bei uns der Eindruck aufkommen, die bestimmte Atmosphäre in der Weihnachtsnacht sei Gemütlichkeit und Kerzenromantik gewesen. So richtig nostalgisch, ein bisschen kuschelig. Aber das wäre falsch. So war es nicht. Um zu Ostern einen weihnachtlichen Geschmack zu bekommen, müssten wir diesen Gottesdienst eigentlich irgendwo in einer Scheune halten, wo es kalt und ungemütlich ist. Auf dem Abstellgleis, irgendwo in einem Kaff in Judäa, keine Hebamme war dabei, kein geheizter Gebärsaal. Wohl oder übel musste Josef mithelfen, da von den Ochs und Esel keine Hilfe zu erwarten war. Ein ziemlich seltsames Szenario. Aber vielleicht haben wir uns schon so an diese Weihnachts- und Krippenbilder gewöhnt, dass wir nicht merken, was sich da eigentlich abspielt. Nach dem Selbstverständnis der Bibel wird Gottes Sohn in Jesus von Nazareth Mensch. Gott wird Mensch. Das heißt, er verlässt die Schönheit und die Vollkommenheit des Himmels und wird geboren als nacktes, schreiendes Baby. Nicht als Königskind oder Sohn des römischen Kaisers oder irgendeines anderen Herrschenden, wie man es hätte erwarten können, sondern unehrlich und unbemerkt, ohne Pomp und Gloria, Gott verzichtet auf seinen Herrschaftsanspruch. Gott geht den umgekehrten Weg, den sonst so viele Menschen gehen. Viele Menschen wollen wie Gott werden, streben nach Höherem, nach Heiligerem, nach Spirituellerem. Bei den Griechen war das Höchste der Geist. Und das Ziel, möglichst die leibliche Hülle zu verlassen, um ganz Geist zu werden. Und der Gott der Bibel ist radikal anders. Er wollte Mensch werden. Das ist Weihnachten und das ist die Voraussetzung für Ostern. Er nahm in Jesus Christus bewusst eine vergängliche, sterbliche Gestalt an. Er kommt auf unsere Ebene. Sogar auf eine sehr tiefe, unbedeutende Ebene. Gott macht sich verletzlich. Er geht damit ein großes Risiko ein. Werden die Menschen verstehen, wieso Jesus gekommen ist? Werden sie ihn beachten oder verfehlt seine Mission ihr Ziel? Wäre es nicht einfacher gewesen, so am nächtlichen Himmel einen leuchtenden Schriftzug auffahren zu lassen und mit einer Donnerstimme, die von jedem der Planeten gehört werden konnte, was in Mark und Bein geht, seine Gedanken mitzuteilen? Dann hätten es doch ein für alle Mal alle gehört. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wären sie mächtig beeindruckt gewesen. Aber nichts von dem. Gott wählte diesen sonderbaren Weg der Menschwerdung. Gott wählte diesen sonderbaren Weg der Menschwerdung. Warum? Warum nur? Ein Moment der Stille. Inkarnation. Das bedeutet, Gott wird Mensch. Gott kommt ins Fleisch. Warum wählt Gott diesen sonderbaren Weg? Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Ein unbedeutender Auftakt im Stall. Doch wer nun glaubt, die Karriere des jungen Jesus zeigt steil nach oben, hat sich getäuscht. Das Gegenteil tritt ein. Kaum ist das Kind geboren, wird es gejagt. Dem Kind droht der Tod. Dann, dank engelischer Hilfe, kam die Familie nach Ägypten und konnte fliehen. Das Drehbuch scheint nicht nach Maß zu laufen. Ich hätte es jedenfalls anders geschrieben. Denn es folgt ein schlechter Auftakt ins Leben. Jesus als Flüchtling, heimatlos, unerwünscht, im eigenen Land, kaum auf der Welt, schon auf der Flucht. Ein Fehler in Gottes Plan, eine Unachtsamkeit? Nach menschlichen Vorstellungen schon, aber Gott hat andere Gedanken. Der kleine Jesus und seine Familie erleben am eigenen Leib, was es bedeutet, am Rande zu stehen. Gott wird Mensch und reserviert sich nicht nur die schönen Seiten des Lebens für sich, sondern taucht hinein in die Schattenseiten, in die Dimensionen, die bis heute zum Alltag von Abermillionen Menschen gehören. Das heißt, Jesus versteht uns, wenn wir den Eindruck haben, einen schlechten Start ins Leben genommen oder bekommen zu haben, wenn wir unerwünscht und uns fehl am Platz fühlen. Jesus kann sich mit uns identifizieren. Er stellt sich mit uns gleich, wenn wir unruhig sind, hin und her getrieben, innerlich und äußerlich heimatlos und uns entwurzelt fühlen. Jesus ist glaubwürdig, weil er das nicht nur in der Theorie predigt, sondern in der Praxis erlebt hat. Viele tausend Menschen sind auch in dieser Zeit auf der Flucht. In unseren Breitengraden fehlt oft eher die innere Heimat, das innere Geborgensein. Man weiß nicht, wo man hingehört, was meine Identität ist, ist auf der Flucht vor sich selbst. Ein junger Kanadier hat diesmal so ausgedrückt: Das kommt daher, dass ich niemals das Gefühl hatte, von irgendwoher zu stammen. Mein Zuhause ist, wie gesagt, ein mit anderen geteilter elektronischer Traum aus Erinnerungen an Comics, halbstündigen Fernsehserien und nationalen Tragödien. Entwurzelt, unsicher, unterwegs. Jesus kennt diese Gefühle. Hautnah. Gott wurde Mensch. Er wurde uns ganz nah, machte sich verletzlich. Gott zeigt, zutiefst er sich mit uns Menschen identifiziert. Identifikation. Ungeliebt, unverstanden, ungewollt und Jesus mittendrin. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ist ohne Sünde? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wie passt diese Geschichte in unseren Gottesdienst? Die Jesusgeschichte hört nicht in der Advents- und Weihnachtszeit auf. Das ist nur die halbe Wahrheit. In der Vorstellung mancher Zeitgenossen bleibt Jesus immer das Baby mit diesem Pausbäckchen in der Krippe. Nett und süß, heimelig anzusehen. Aber Jesus wird erwachsen, er reift. Und mit gut 30 Jahren tritt er an die Öffentlichkeit als Lehrer, als Wanderprediger und Heiler. Gott wird Mensch. Warum? Habe ich gefragt. Einen Grund, das finden wir in dieser Geschichte, die wir eben gehört haben. Gott ist der Schöpfer von uns Menschen. Er ist der Schöpfer von uns Menschen. Aber er ist kein Gott, der sich irgendwie in der Weite der Galaxien verirrt und verliert. Er will Beziehung mit uns haben. Aber mit einem unfassbaren Gott im Himmel Beziehung zu haben, scheint uns doch recht abstrakt und schleierhaft. Wir haben Mühe mit der Unsichtbarkeit Gottes, können kaum damit umgehen. Aber mit einem Menschen aus Fleisch und Blut vor mir, wenn ich sehe, wie er schwitzt und wie er denkt und wie er müde wird, wie er lächelt, da ist Beziehung möglich. Da sind Anknüpfungspunkte. In Jesus wurde Gott Mensch. Das Abstrakte, das nur Gedachte, wurde konkret und vorstellbar und sogar anfassbar. Nicht unfassbar, sondern anfassbar. Mit Jesus konnte man sprechen, man konnte zusehen, wie er überlegte und dann seine Gedanken in Worte fasste, wie er handelte und mit dem Finger so im Dreck rummalte. Was denkt Gott über uns Menschen? Wie sollen wir uns verhalten? Am besten und deutlichsten sehen wir dies im Leben von Jesus. Und ich habe dieses eine Beispiel herausgegriffen. Der Abschnitt zeigt seinen doch sehr einzigartigen Umgang mit Menschen. Eine Frau wird auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Damals kein Kavaliersdelikt. Die theologische Elite von damals fordert Jesus heraus. Sie provoziert ihn. Jesus wird von diesen Gelehrten versucht. Er wird in eine Falle gelockt. Gott macht sich verletzlich. Jesus wurde angegriffen und auf die Probe gestellt. Was, wenn er es nicht merkt? Was, wenn er reintappt und versagt? Wie steht Gott dann da? Wie verhält sich Jesus? Er bezieht Stellung und setzt sich der Gefahr aus, ins Gerede zu kommen. Hast du gehört? Der Jesus hat eine Ehebrecherin in Schutz genommen. Was hat er eigentlich für einen schlechten Umgang? Jesus zeigt Gnade. Er hat eine große Liebe zu Menschen, die nicht verurteilend ist, aber auch nicht schönfärberisch. Er spricht an, was die Bibel Sünde nennt. Er verharmlost den Ehebruch nicht, aber genauso wenig die Selbstgerechtigkeit der Gelehrten. Schau nur an, wie die sich daneben benimmt. Jesus positioniert sich, er nimmt Stellung. Im heutigen Dschungel der politischen Korrektheit haben heute viele Angst, ihre eigene Meinung zu sagen und zu ihr zu stehen. Jesus bezog Stellung. Er positioniert sich. Er setzt sich der Kritik aus und macht sich verletzlich. Diese Jesus-Geschichte fordert uns heraus. Sie fordert uns heraus, Stellung zu beziehen, Mut zu haben, Menschen zu lieben und sie nicht zu verurteilen, aber doch das Unrecht beim Namen zu nennen. Nach Inkarnation und Identifikation möchte ich ein drittes Element anfügen, die Inspiration. Wer ist mein Vorbild? Wer ist dein Vorbild für dein tägliches Leben und Denken? Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm habt. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Rembrandt zeigt in seiner schonungslosen Darstellung diesen hässlichen Anblick. Der Höhepunkt des sonderbaren Wegs, den Jesus an Weihnachten begonnen hat zu gehen, mutet wie ein grausamer Tiefpunkt an. Statt Krönung und Wohnen im Palast hängt er am Ende am Kreuz, ohnmächtig, schwach, geschunden, nackt und bloß. Erbarmungslos den Blicken ausgesetzt, keine offensichtliche Stärke. Seine Feinde haben seinen Tod als Schwäche und Versagen ausgelegt. Später wird klar, sein Tod war sein größter Sieg. Warum? Warum kann ein Tod ein Sieg sein? Warum kann eine erbärmliche Gestalt an einem Holzpfahl wichtig sein? Gott macht sich in Jesus verletzlich. Er verzichtet auf sein Recht, seine Unschuld zu verteidigen. Sogar Gott weicht von seiner Seite. Ein ohnmächtiger Zustand. Wofür? Jesus wurde Mensch, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Jemand hat das einmal sehr treffend formuliert. Wenn unser größtes Problem Information wäre, hätte Gott uns einen Ausbilder geschickt. Wenn unser größtes Problem Technologie wäre, hätte Gott uns einen Wissenschaftler geschickt. Wenn unser größtes Problem Geld wäre, hätte Gott uns einen Wirtschaftsfachmann geschickt. Wenn unser größtes Problem Langeweile wäre, hätte Gott uns einen Entertainer geschickt. Aber unser größtes Problem war Vergebung. So hat uns Gott einen Retter geschickt: Jesus Christus. Vergebung bedeutet, Jesus macht sich verletzlich. Er wird zum Abschaum der Welt. Das ganze Elend, die ganze Not, Perversion, Gewalt, Intrige, Verrat, Missbrauch, Misstrauen von uns Menschen wird an dieser Stelle auf ihn geworfen, auf ihn abgewälzt, zerbricht ihn, peinigt ihn. Wozu? Damit wir befreit werden, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Der Prophet Jesaja sagt über Jesus: Die Strafe liegt auf ihm. Wozu? Auf dass wir Frieden hätten. Die Konsequenzen, die wir verdient hätten, trägt er. Denn das Kernproblem des Menschen besteht in seinem Abstand zu Gott. Der Mensch will sein Leben ohne Gott meistern, seine eigenen Ziele und Wünsche verfolgen, und dies trennt die Menschen von Gott. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Sünde. Im ursprünglichsten Sinn meint dieses Wort Zielverfehlung. Der Mensch lebt nicht für Gottes Ziele, sondern für seine eigenen. Der Mensch versucht, diese entstehende Kluft zwischen Gott und sich anders zu überbrücken, durch ein gutes Leben, durch kultische Handlungen oder durch irgendwelche erdachten Philosophien. Das Einzigartige von Jesus gegenüber all diesen menschlichen Wegen ist, dass er als Gott sich selbst auf den Weg gemacht hat zu uns Menschen. Wir stehen also einer Person und nicht einer Lehre gegenüber. Religiöse Führer stellen ihre Lehren in den Mittelpunkt. Jesus Christus stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Drei Merkmale haben wir angeschaut: Inkarnation, Identifikation und Inspiration. Und nun geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter. Gott wendet sich den Menschen durch Jesus zu, radikal. Jesus selber sagt, die größte Liebe hat, wer sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus entzieht sich sogar dem Tod nicht. Es ist aber mehr als ein gewöhnlicher Tod. Durch seinen Tod am Kreuz schlägt Jesus die Brücke zu Gott. Wer an ihn glaubt und ihm vertraut, kann Versöhnung und Vergebung empfangen und ein neues Leben in seiner Kraft. Ich möchte das zusammenfassen. Alle vier Bilder sind nun zu sehen. Der Bogen schließt sich. Am Anfang der Stall, am Ende das Kreuz. Gott wählt einen ungewöhnlichen Weg, um uns Menschen seine Gedanken zu zeigen. Die Geschichte des Jesus von Nazareth muss vom Ende her betrachtet werden, damit wir den Anfang verstehen. Weihnachten ohne Karfreitag ist unverständlich. Und ebenso wenig ist Karfreitag denkbar ohne die Krippe, die Menschwerdung. Beides gehört zusammen. Das ist die Geschichte von Jesus, eine 2000 Jahre alte Geschichte, eine eindrückliche und bewegende Geschichte. Eine Geschichte, die wohl aber schon lange vergessen wäre, wenn auf Karfreitag nicht der Ostersonntag gefolgt wäre. Die volle Krippe, das leere Grab. Die Bibel berichtet es und Millionen haben es seitdem erlebt. Dieser Jesus blieb nicht im Reich der Toten, sondern er lebt. Er lebt. Darum ist das Osterfest Jesu mehr als ein Fest für eine nostalgisch anmutende Kirche oder Gemeinde. Es ist ein Tag der Erinnerung an ein Ereignis vor langer Zeit und gleichzeitig die Möglichkeit, diesem Jesus hier und heute zu begegnen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus ruft dir und mir zu, lass dich versöhnen mit Gott. Der schwedische Autor Magnus Malm hat sehr einfühlsam beschrieben, was es bedeutet, darauf eine Antwort zu geben. Auf Jesu Ruf antworten bedeutet, mein Leben für seinen Einfluss zu öffnen, den Traum von dem schönen kleinen Glück in der wohlgeordneten heilen Welt aufzugeben. Aber es bedeutet auch, dass ich auf jegliche Ambitionen selber etwas aus meinem Schrebergarten zu machen, aufbreche und etwas Größeres aus meinem Leben mache, zu verzichten. Von jetzt ab ist Jesus der, der mein Leben gestalten darf, so wie er es will. Mein Leben hat durch die Auferstehung Jesu von den Toten einen Sinn. Wodurch? Durch die Liebe des Retters.